Kriminalromane sollen häufig unterhalten, Bestseller werden und die Kassen der Verlage klingeln lassen. Weil sie so oft auf den Publikumsgeschmack abzielen, sind Krimis Moden unterworfen. Wenn die Nachbarschaft entdeckt wird, boomt der Regionalkrimi. Die Liebe zu unserem westlichen Nachbarland machen sich Provence- und Bretagne-Krimis zunutze. Und jetzt hat mein Kollege Stefan Koldehoff ein neues wachsendes Segment ausgemacht, den Kunstkrimi. Nicht weiter verwunderlich in Zeiten, in denen auf dem Kunstmarkt exorbitante Preise gezahlt werden und in denen es eine breite Debatte über die Provenienz von Kunstwerken gibt. Ich habe Stefan Koldehoff gefragt, die reiche Schickeria, die sich bei Vernissagen einfindet, um horrende Preise für Kunstwerke zu zahlen, das stelle ich mir in der Tat als das perfekte Setting für einen Krimi vor. Taucht dieses Setting auf in den Krimis, die Sie gesichtet haben?
Ja, durchaus. Da gibt es natürlich die Empfänge in den Museen, bei denen dann das vermeintliche oder tatsächliche Meisterwerk präsentiert wird und wumms, am nächsten Tag ist es auch schon wieder weg. Und man trifft auch die Archetypen, den reichen Unternehmer, bei dem dann aber leider in diesen Krimis relativ schnell auch klar ist, dass er garantiert der Böse oder zumindest einer der Bösen ist. Und das ist eben das, was ich so ein bisschen schade finde an den Krimis, über die wir heute sprechen. Frau Netz, es ist alles sehr stereotyp.
Jetzt recherchieren Sie ja, Herr Koldehoff, viel über die auch dunklen Seiten der Kunstwelt. Wie viel Realität steckt denn in diesen Romanen?
Also ehrlich gesagt nicht sehr viel. Aber das muss es auch nicht. Es ist ja eine Kunstform. Man merkt aber schon, dass diese drei AutorInnen sehr aktuell die Tagespresse verfolgen. Es sind immer so Versatzstückchen drin. Da wird angedeutet, dass es NS-Raubkunst gibt. Es wird aber nicht so ganz klar gesagt, was das eigentlich ist. Da wird angedeutet, dass es Artnapping gibt, also die Erpressung mit Kunstwerken. Wie das funktioniert, wird aber vollkommen falsch beschrieben. Man nimmt auf historische Kriminalitätsakte in der Kunstwelt Bezug, die man dann aber auch nicht genau recherchiert hat. Also das darf man nicht erwarten von diesen Büchern.
Ich sehe schon, nach den vielen Sachbüchern über Kunstthemen wird Stefan Koldehoff demnächst einen Kriminalroman schreiben zu einem dieser Themen. Jetzt werden wir mal konkret, Herr Koldehoff. Sie haben zwei Krimis in den Frühjahrsprogrammen entdeckt, die sich mit einem berühmten verschwundenen Bild, also eines Van Gogh-Gemäldes beschäftigen und mit dem Artnapping eines Caravaggio-Bildes. Welche Funken schlagen die AutorInnen aus der Dramatik um diese bekannten Kunstwerke?
Also richtig enttäuscht war ich ehrlich gesagt mit dem Buch über den verschwundenen Van Gogh, das Porträt des Dr. Gachet, ein berühmtes Porträt, das 1990 zu einem damaligen Weltrekordpreis versteigert wurde und seitdem verschwunden ist. Da hätte man wahnsinnig schön was draus machen können. Was die Autorin Mathilde Asensi draus gemacht hat, ist letztlich ja sowas wie eine Indiana-Jones-Geschichte. Also ein Team von 6 Leuten wird in Japan zusammengetrommelt und soll doch bitte dieses Bild finden. Es ist von Anfang an eigentlich klar, dass diese japanische Unternehmerfamilie nicht nur ein wissenschaftliches oder kunsthistorisches Interesse hat. Und dann geht es da von einer Gruft und einem Verlies und einem Tunnelversteck ins nächste. Das ist ehrlich gesagt nicht gut geschrieben. Es ist eine rein lineare Handlung von einem Ort zum nächsten und wumms am Ende. Jetzt nehmen wir es weg, jetzt spoilern wir ein bisschen, ist das Bild dann auch da? Und es wird noch ganz viel Bildungshuberei mit reingepackt. Hat mir nicht so gut gefallen.
Sie haben auch einen NS-Raubkunstkrimi mitgebracht, Danny Scarpa, Mord in Parma. Ist das so ein politischer Kriminalroman über die aktuellen Restitutionsdebatten?
Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Da wird diese NS-Raubkunst-Thematik mit heutiger Kriminalität verbunden. Also in München taucht angeblich ein Gemälde in einem Keller auf und dieses Gemälde soll dann an Italien zurückgegeben werden, wird aber dann nach dieser, wir sprachen vorhin drüber, feierlichen Eröffnung mit der ganzen Haute-Volée von Parma, wird es dann gestohlen und die Frage ist, warum und was steckt dahinter? Eigentlich ein schöner Plot. Aber auch wieder so geschrieben, innere Monologe, die versuchen, die Handlung fortzutreiben, statt dass der Autor Danny Scarpa mal versucht zu beschreiben, was geschieht. Immer wieder ist irgendwie der Ermittler auch persönlich verstrickt durch familiäre Geschichten oder Schicksalsschläge, die ihm widerfahren. Warum braucht es das eigentlich? Also mir würde das überhaupt nicht fehlen, genauso wenig wie dauernd gekocht wird in solchen Kriminalromanen. Und zwar ausführlich. Da wird beschrieben, wie das Fett in der natürlich kupfernen Pfanne zerlassen wird. Da werden die Zutaten aufgelistet. Hat für mich mit dem Krimi ehrlich gesagt genauso wenig zu tun wie die ellenlangen Beschreibungen von Lackschüchen und welche Hosen man kauft und welche Jacketts man trägt. Also auch da wieder hätte man sich auf die Handlung konzentriert und hätte man die vielleicht noch mit einer Volte oder mit einer Parallelhandlung versehen, wäre das eigentlich ein schöner Stoff gewesen, aber ist mir ehrlich gesagt auch zu glatt.
Herr Kolderhoff, Sie haben ja sogar noch mehr Kriminalromane, die sich mit Kunstthemen beschäftigen, in den Frühjahrsprogrammen gesichtet, die wir hier gar nicht alle erwähnen können. Aber lässt sich aus diesen doch recht verschiedenen Krimis irgendwie ablesen, wie es auf einmal zu diesem Boom, den Sie beobachten, kommt?
Ich glaube, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass viel passiert im Moment in der Kunstwelt, also dass viel in den Medien ist und Autorinnen und Autoren merken, da können wir Stoffe draus generieren. Ein sehr schönes Beispiel dafür wäre eigentlich der dritte Krimi, den ich gelesen habe von Bernhard Jaumann, Caravaggios Schatten. Caravaggio ist einer der meistgefälschten, meistgestohlenen und auch am längsten verschwunden bleibenden Künstler, die man sich nur vorstellen kann. Und Jaumann hat nun in seinem zweiten Band über die Kunstdetektei von Schlewitz einen Fall konstruiert, dass so ein Caravaggio in Potsdam mal erst zerfetzt wird. Also ein ganz spannender Einstieg. Da geht jemand mit einem ehemaligen Schulfreund nach Sanssouci und sagt, lass uns doch mal Bilder angucken. Und plötzlich zieht er ein Messer aus der Tasche und zerfetzt dieses Bild und gibt überhaupt keine Auskunft darüber, warum denn. Und dann kommt eben so eine zweite Handlung dazu. Dieses Bild muss restauriert werden, verschwindet dann, wird gestohlen. Plötzlich gibt es zwei Ebenen, auf denen da irgendwas zu klären ist. Das ist eigentlich sehr schön gemacht, sehr schön geschrieben auch. Da findet nicht in den Dialogen noch der Versuch statt, jetzt muss ich noch ganz viel über Caravaggio erzählen. Also in diese Falle tappt Jaumann nicht. Ihm gelingt es auch, über Beschreibungen Handlungen voranzutreiben und eben nicht nur über diese Gedanken, die der Protagonist oder die Protagonisten haben. Also das ist von den dreien eigentlich das Buch, das mir da am besten gefallen hat.
Und die Rede war von Caravaggios Schatten von Bernhard Jaumann. Stefan Kolderhoff hat außerdem Mathilde Asensi, Das letzte Mysterium und Danny Scarpa, Mord in Parma vorgestellt. Und jetzt